Ja, ich darf Sie auch ganz recht herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns allen eine gesegnete Stunde wünschen unter dem Wort Gottes. Pfingsten ist ja noch nicht so lange vorbei, liegt ja noch nicht so lange zurück. Und wir wollen mal heute Morgen einen Blick in diese erste Gemeinde werfen, die da entstanden ist, in die Gemeinde zu Jerusalem. Und zwar wollen wir uns heute Morgen mal mit einem Geschehen befassen, das nicht gerade so erfreulich ist. Und vielleicht können Sie schon einige denken, worum es heute Morgen gehen soll. Und zwar es ist diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Und bevor wir also in die Predigt einsteigen, möchte ich zunächst einmal diesen Text vorlesen. Apostelgeschichte 5, es sind die Verse 1 bis 11. Und soweit es Ihnen möglich ist, wollen wir uns vor dem Wort Gottes erheben. Also Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seinem Weibe Sapphira verkaufte sein Gut und entwandte etwas vom Gelde mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil und legte ihn zu der Apostel Füße. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendetest etwas von dem Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Es standen aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile, bei 3 Stunden, dass ein Weib hineinkam und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus antwortete ihr: Sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach: Ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die solches hörten. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und wir bitten dich auch für die neue Woche, dass du uns bewahren mögest vor allem Übel und vor aller Sünde, damit der böse Feind keine Macht an uns finde. Und so danken wir dir jetzt von ganzem Herzen für diesen Vormittag und dass wir ja diesen ernsten Text wirklich betrachten dürfen und auch bedenken dürfen für unser persönliches Leben. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ja ein heiliger Gott bist, mit dem man nicht so spielen kann. Und dass wir mit den Sünden nicht so folgenlos umgehen können. Und so danken wir dir, dass du selbst heute Morgen in unserer Mitte gegenwärtig bist. Und nun bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du dein Wort an uns segnest. Und so wollen wir dich loben, wollen dich preisen und wollen dich ehren, dass du unser lebendiger Gott bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, wie gesagt, Pfingsten liegt also noch nicht weit zurück. Und das große Heilswerk Jesu Christi ist geschehen, ist da. Wie heißt es im Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, sandte er auch den Geist seines Sohnes. Was der Apostel Paulus eben in diesem Galaterbrief im 4. Kapitel mit dieser doppelten Sendung zum Ausdruck bringt. Auf der einen Seite die Menschwerdung des Sohnes Gottes und auf der anderen Seite bis zur Sendung des Heiligen Geistes. Und jetzt ist Gemeinde da. Das heißt, Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ja, Menschen sind also Träger dieses Geistes. Menschen, ja, sind von diesem Geist bewohnt und Menschen können durch diesen Heiligen Geist, können sie bekennen, können sie bezeugen, können sie glauben, können sie leben, Tag für Tag. Also Menschen, die ganz normal sind, zwar noch beladen mit aller Schuldhaftigkeit, mit aller Sündhaftigkeit, aber doch auf der anderen Seite wieder ganz anders, nämlich gerechtfertigt, geheiligt und geliebt, ja, durch den lebendigen Gott. Und weil das alles jetzt in dieser Gemeinde ja so zum ersten Mal geübt und durchexerziert wurde, was es ja vorher in dieser Art und Weise ja noch gar nicht gab, nicht spielt gerade diese Gemeinde, diese erste Gemeinde, diese Gemeinde zu Jerusalem eine ganz, ganz große Rolle. Man könnte sagen, Jerusalem, ja, ist also ein Gemeindemodell. Und so die ersten Blicke richten sich ja auf, ja, etwas Wunderbares, wenn wir mal so die ersten vier Kapitel der Apostelgeschichte durchgehen. Wenn wir da so hören, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und sie blieben in der Gemeinschaft, sie blieben im Brotbrechen, sie blieben im Beten. Und dann, wenn wir nochmal intensiv das vierte Kapitel betrachten, wo ganz intensiv von diesem gemeinsamen Gebet die Rede ist, oder wo es dann auch später heißt, und sie waren ein Herz und eine Seele, nicht, da sie alles gemeinsam hatten. Und jetzt kommt plötzlich das hier. Jetzt kommt plötzlich das hier. Nicht? Und jetzt betrachten wir also einen ganz bemerkenswerten Vorfall, ich möchte sagen, der uns schon ein wenig schockiert. Nicht, insbesondere nach dem, was wir alles jetzt so in den ersten vier Kapiteln da gehört haben. Nicht? Ausgießung des Heiligen Geistes, Entstehung der ersten Gemeinde, dann dieses wunderbare Bild der Gemeinde, das sie also abgegeben hat, dass sie also alles gemeinsam hatten und jetzt plötzlich das hier. Und so kann man schon mit Recht über diesen Text also wirklich so den Satz schreiben, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, als sie solches sahen und als sie solches hörten. Aber das Interessante ist nun, wenn man über diesen Text predigt, dann ist das, ja, dann ist das so wie ein Hindernislauf, wo man also mehrere Hürden zu überspringen hat. Und was sind jetzt nun in diesem Text so, ja, die einzelnen Hürden, die man also da wirklich überspringen muss? Die eine Hürde ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, was haben die denn eigentlich so falsch gemacht? Ich meine, das war ja eigentlich eine gute Geste, dass sie ihren Acker verkauft haben, dass sie einen Teil davon in die Gemeindekasse gelegt haben. Aber ich denke, spätestens in Vers 8 wird klar, worum es eigentlich geht. Und das Problem war ja nicht, wenn schon gespendet wird, dass dann auch hätte der volle Betrag in die Gemeindekasse gelegt hätte werden müssen. Nein, das Problem war ein ganz anderes. Das Problem war nämlich, dass sie gesagt haben, dass sie zu 100% den Verkaufserlös eben in die Gemeindekasse gelegt haben. Und das war eben eine glatte Lüge. Und zugleich auch noch eine Heuchelei. Denn sie wollten wie Barnabas, und das ist ja genau die Geschichte, die davor steht. Wir wissen ja, Barnabas, der hatte ja auch seinen Acker verkauft und hatte dann den gesamten Betrag. Sie wollten also sein wie Barnabas. Sie wollten also quasi den Anschein eines totalen Vermögensverzichtes darstellen, den sie gar nicht geleistet haben, und der auch gar nicht unbedingt von ihnen erwartet worden war. Denn das müssen wir jetzt begreifen. Es war nämlich damals so in der Gemeinde, es bestand überhaupt kein Zwang, dass jemand seine Güter verkaufen sollte oder verkaufen musste. Natürlich gab es manche, eben, den Namen haben wir gerade erwähnt, zum Beispiel Barnabas, der sich also berufen fühlte und der gehorchte und der dann eben so gehandelt hat, wie wir es in Kapitel 4 lesen. Aber Ananias und Saphira hätten ihren Acker überhaupt nicht verkaufen müssen. Und selbst dann, als sie ihn verkauft hatten, bestand überhaupt kein Zwang, den vollen Betrag oder irgendeinen Anteil davon in die Gemeindekasse zu legen. Nicht? Und das geht ja nun ganz eindeutig aus diesem Vers 4 hervor, wo Petrus sagt, hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest. Und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Also es bestand überhaupt keine Notwendigkeit, wirklich seine Güter zu verkaufen. Das ist also ganz wichtig, dass wir das hier an dieser Stelle mal besonders betonen, damit wir auch wirklich verstehen, was die da also falsch gemacht haben, worauf wir natürlich nachher noch kommen. Jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, na gut, ist ja letztendlich egal. Jede Gemeindeleitung wäre also froh gewesen, wenn überhaupt etwas gespendet wird, wenn überhaupt ein Anteil aus irgendeinem Verkauf in die Gemeindekasse da hineingetan wird und die Gemeinde so halbwegs saniert wird. Also frag nicht, denk nicht drüber nach, nimm die Spende an, stell die Spendenbescheinigung aus und sei froh. Das wäre so also eine Hürde, die man da zu überspringen hat, so eine Frage, die da auftaucht. Und die Nächsten, die sagen vielleicht, tja, dass beim Lesen dieses Textes einem förmlich ja die Luft wegbleibt. Nicht solch ein Gottesurteil und dann sofort vollzogen. Gleich zwei Beerdigungen an einem Tag, fertig, Ende aus, das ist ja unglaublich. Und ich denke, da merken wir schon, wie nebulös wir manchmal so in unserem Glaubensleben sind. Und da merken wir plötzlich, ja, wie ganz real in Raum und Zeit Gottes Stimme wirklich hier hineinruft, wie Gottes Wort wirklich hineingreift hier in das Leben der Menschen damals. Und es ist ja fast schon amüsant, wenn man sich mal so mit verschiedenen Auslegungen zu diesem Text befasst. Es ist ja schon fast amüsant zu sehen, wie einige Ausleger mit diesem Text umgehen. Und wie sie versuchen, dem, was der Text uns eigentlich lehren will, auszuweichen. Da gibt es also manche Ausleger, die behaupten also, dass in dem Augenblick, wo der Petrus diese beiden damit konfrontiert hat, dass sie also eine böse Tat getan hatten, dass sie so sehr überführt und schockiert waren, dass sie tot zu Boden fielen. Dass so etwas sein kann, will ich in keiner Weise abstreiten. Aber ich denke, das gibt dieser Text hier nicht her, wenn man sich den Inhalt dieses Textes genau betrachtet. Dann kommen wiederum andere, die gehen also so ein bisschen ins andere Extrem, die sagen also nicht, nein, das ist also kein Text, wo einem die Luft wegbleibt, das ist ein wunderbarer Text, endlich räumt Gott mal auf. Endlich räumt er mal auf, das war schon lange drin und heute wäre das erst recht notwendig. Schauen wir uns doch die Apostel von damals an, die hatten doch noch den prophetischen Durchblick gegenüber den laschen Gemeindeleitern, die wir heute so haben. Das könnte auch so eine Frage sein, so eine Hürde sein, die man da zu überspringen hat. Und dann kommen die Nächsten und die sagen, ja, ist ja alles schön und gut, alles gut und richtig, aber das, was damals da passiert ist, das gab es im Grunde genommen eigentlich nie wieder. Antwort, ja und nein. Natürlich gab es das so nie wieder. Natürlich war das ein statuiertes Exempel des lebendigen Gottes beim Start der ersten Gemeinde. Aber man sage bitte nicht so schnell, dass es das in ähnlicher Weise nicht mehr gab. Wenn also der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, und wir kennen die Stelle sicherlich ganz gut, der dortigen Gemeinde sagt, dass also ein bestimmtes Gemeindeglied dem Satan übergeben sei, dann ist das eben nichts anderes, als was hier passiert ist. Dass nämlich dieses besagte Gemeindeglied aus dem irdischen Leben sozusagen herausgezogen worden ist. Und wenn der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 11, diesem großen Abendmahlskapitel, wenn er da also sagen kann, dass also etliche krank und dass etliche früher gestorben sind, als es eigentlich notwendig gewesen wäre, dann merken wir, dass wir gar nicht so weit entfernt sind von dem, was also hier passiert ist. Und wenn auf der Insel Zypern der Elymas, dieser Zauberer, wenn der also mit Blindheit geschlagen worden ist, dann merken wir wiederum, dass das gar nicht so weit entfernt ist von dem Text hier. Und wenn dann schließlich noch der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief sagen kann, dass der Hymenäus und der Alexander dem Satan übergeben worden ist, dann merken wir wiederum, dass das alles nicht ein einmaliger, sensationeller Vorfall war, sondern dass es diese Linie des sofort vollzogenen Gerichtes Gottes auch später gab. Und bevor wir wirklich ganz intensiv in diesen Text einsteigen, noch zwei Anmerkungen. Es scheint auch noch eine Fragestellung ganz interessant zu sein, ob der Petrus denn nicht irgendwie anders gefragt hätte oder die Reihenfolge der Frage vielleicht etwas anders gestellt hätte. Nicht hätte der dich irgendwie anders fragen können, dann wäre uns doch vielleicht eine oder sogar beide Beerdigungen erspart geblieben. Nicht, wenn er zum Beispiel zu der Sapphira gesagt hätte, dass ihr Mann gerade beerdigt worden ist und sie dann gefragt hätte, ja, wie ist das denn jetzt nun wirklich mit dem Preis vor dem Acker und was habt ihr da so reingelegt? Was hätte die Frau wohl geantwortet? Ist doch ganz klar. Aber warum hat der Petrus ausgerechnet so gefragt? Ausgerechnet so gefragt. Und eng damit auch noch die Frage, warum bestand überhaupt kein Raum mehr für Buße? Und waren die jetzt verdammt? Sind ja auch so Fragen, die da auftauchen. Ob die jetzt verdammt waren, ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige ehrliche Antwort, die ich geben kann, ist, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte, ist, denkbar ist es, dass Gott das Leben dieser beiden, hier auf Erden vorzeitig weggenommen hat als Strafe für ihre Sünde, ohne dass sie jetzt verdammt wurden. Das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte. Aber letztendlich weiß ich es nicht. Also das sind so einige Hüllen, das sind so einige Fragen, die immer wieder auftauchen, wenn man diesen Text liest. Und da merken wir, dass bei all diesen berechtigten Fragen, wo wir auch gar nicht solche klaren Antworten bekommen, dass unsere Gedanken, unsere Sinne ganz woanders hingelenkt werden. Was ist also der Sinn dieser Geschichte? Was ist also die Absicht des Heiligen Geistes, dass er das hat niederschreiben lassen? Dass das nicht einfach so eine Zeitgeschichte der Urgemeinde von damals gewesen ist, sondern dass es wirklich etwas ist, das für Bedeutung hat für die Gemeinden aller Zeiten und damit natürlich auch für die Gemeinde heute und damit natürlich auch für die Gemeinde hier und für die Gemeinde in der Stadtmission Hagen. Warum hat also der Heilige Geist wirklich das niederschreiben lassen? Und ich denke, dass die Gemeinde und damit natürlich auch jedes Gemeindemitglied, dass es einmal wieder ganz neu darüber nachdenken sollte und auch darüber nachdenken muss, über ganz wesentliche, wenn auch zum Teil recht fremdartige Gemeindekennzeichen, die wir damit Begriffen festmachen, die uns nicht unbedingt so passen. Zum Beispiel Gemeinde und Furcht. Zum Beispiel Gemeinde und Satan. Und nebenbei taucht ja auch noch dann auf Gemeinde und der Heilige Geist, der wird ja hier auch mehrere Male erwähnt. Das sind also so die Gemeindekennzeichen, die hier in dieser Geschichte von Ananias und Sapphira gesetzt werden, über die wir also einmal wieder ganz neu nachdenken sollten. Gemeinde und die Furcht, Gemeinde und der Satan und Gemeinde und der Heilige Geist. Und da wollen wir jetzt mal einsteigen in diese drei Punkte. Und zunächst mal Gemeinde und die Furcht. Wenn also von Furcht die Rede ist, dann bedeutet das immer Respekt und Anerkennung des lebendigen Gottes. Und wir wissen ja, wenn Gott uns in Anführungsstrichen nahe kommt, dann entsteht immer Furcht. Und das wird besonders deutlich bei dem Evangelisten Lukas, zum Beispiel in dieser Weihnachtsgeschichte. Wie oft wird sich da gefürchtet? Nicht? Im Nu ist der Engel da bei dem Zacharias im Tempel, der dort da seinen Opferdienst verrichtete. Im Nu ist der Engel bei Maria und Josef und in einem Augenblick ist dieser Spezialengelchor bei den Hirten und immer wieder heißt es, große Furcht kam über sie. Und sogleich musste die Gegenantwort lauten, fürchtet euch nicht. Wir sehen also immer wieder, Durchlässigkeit Gottes in meinem persönlichen Leben löst immer Furcht aus, aber es ist gute Furcht vor Gott, vor dem lebendigen Gott. Und deswegen sind wir ja froh über Jesus Christus. Als er nämlich gekommen ist, da hat Gott gnädigerweise, und ich darf das mal jetzt in einem Bild aussprechen, da hat er gnädigerweise das Fernlicht der Herrlichkeit des Sohnes, hat er abgeblendet auf Standlicht, sodass wir Jesus Christus gerade noch ertragen können. Und jedes Mal, wenn Gott das Fernlicht der Herrlichkeit seines Sohnes einschaltet, dann entsteht immer wieder diese Furcht. Denken wir an das Geschehen auf diesem Berg der Verklärung. Oder denken wir an Ostermorgen und das gesamte römische Personal. Immer ist da diese Furcht da. Und dann merken wir, was das unter Umständen heißt. Dass das vielleicht gar nicht so schlimm war, was damals in der Gemeinde da passiert ist. Ja, man könnte vielleicht sogar umgekehrt sagen, dass das im Grunde genommen ganz richtig gut war, was damals passiert ist. Und ein Ausleger hat dazu mal Folgendes gesagt, ich zitiere das mal ganz wörtlich. Könnte Gott bei uns am Ende den Strom abgeschaltet haben, dass wir locker im geistlichen E-Werk, also Elektrizitätswerk, spielen können, weil wir sowieso wissen, dass bei dem Stromnetz, den es da noch gibt, wir maximal nur noch den etwas unangenehmen Stromschlag eines Weidezaunes mitbekommen. Oder jetzt mal anders ausgedrückt, könnte es also wirklich sein, dass die damals gar nicht zu bedauern waren, sondern vielleicht ganz andere, nämlich wir? Weil nämlich eben die Erfahrung der Nähe Gottes damals ein Gemeindekennzeichen gewesen ist. Dass sie also wirklich erleben konnten, wie das Wort Gottes in ihr Leben ja hineingegriffen hat, auch in das Leben der noch nicht glaubenden Juden. Wie der Heilige Geist sie verändert hat, wie er sie gehalten hat, wie er sie geheiligt hat, wie er sie gereinigt hat, ja, wie sie eben Gottes Nähe wirklich gespürt haben. Und liebe Geschwister, es gibt im Alten Testament gibt es einen ganz besorgniserregenden Text. Und zwar ist das die Anfangsgeschichte von Samuel. Das beginnt ja da so mit dieser Eli-Phase, dieses Priestertum und ja, alles läuft so seinen mehr oder weniger normalen religiösen Gang. Und dann heißt es im Zusammenhang mit Eli, man kann das also nachlesen im 1. Samuel Buch Kapitel 3, dann heißt es da, zu der Zeit, als Samuel dem Herrn diente, da war des Herrn Wort selten und es war kaum noch Offenbarung da. Und ich denke, das ist doch ein erschreckender Text. Das ist eine erschreckende Aussage, die man da hört. Damals war doch alles da, das mosaische Gesetz, die Lesungen, der Priesterdienst, der Opferdienst. Aber es war eben nicht mehr das da, was eigentlich stattfinden musste, dass nämlich der lebendige Gott wirklich in die diesseitige Welt hineinkam und sie durchlässig machte mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Und selbst für die letzte Zeit haben wir auch so einen erschreckenden Text, den wir nachlesen können im 8. Kapitel des Propheten Amos. Da heißt es, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder einen Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, das zu hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen, des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Ich denke, das sind schon erschreckende Beispiele, die uns da in der Bibel wiedergegeben worden sind. Und ich glaube, wenn wir das so sehen, wenn wir den Text so sehen, dann entsteht auch etwas ganz anderes über den Text. Dass wir uns nämlich wieder fragen, wie kommen wir wieder dahin, zu dieser Gottesfurcht, zu dieser Gottesnähe, dass das alles wieder da ist. Natürlich können wir das nicht machen. Wir können Gott nicht zwingen. Aber wir können das tun, was wirklich zu tun ist. Wir können uns zu dem lebendigen Gott, können wir uns hinwenden und können ihm die fehlende Gottesfurcht bekennen und können ihm sagen, dass uns dieser ganze Zustand der fehlenden Gottesfurcht unzufrieden macht. Und wir können ihn bitten, dass wir wieder ganz neu begreifen und wieder ganz neu lernen dürfen, was es wirklich heißt, ein Leben in Gottesfurcht und in Gottesnähe eben zu führen. Und dabei geht für dich und dabei geht für mich das ganze Ressort der Nachfolge auf. Nicht das tägliche, der tägliche Gehorsam, das Reden, das Denken, das Tun, das Verhalten bei all den unterschiedlichen und individuellen Ausprägungen jedes einzelnen Gliedes. Aber das dürfen wir tun, dass wir den lebendigen Herrn wieder darum bitten, dass wir wieder etwas von dieser Gottesfurcht spüren. Und vielleicht schenkt es uns Gott als Gemeinde oder auch als Einzelne, dass wir das wieder ganz neu erfahren dürfen. Und ich möchte, was diesen ersten Punkt anbetrifft, möchte ich das lesen, was in 5. Mose Kapitel 10 im Vers 12 steht. In ganz großer Klarheit. Und was man ohne Zweifel auch auf die heutige Gemeinde übertragen kann. Wo es heißt, Israel, das fordert der Herr, dein Gott, von dir. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Dass du in allen seinen Wegen wandelst. Dass du ihn liebst, deinen Gott. Dass du ihm dienst. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und ich denke, das ist die erste Botschaft aus diesem Text, die wir heute Morgen und auch für unser persönliches Leben mitnehmen dürfen. Aber dann ist auch diese zweite Botschaft, diese etwas unangenehme Botschaft. Gerade diese ersten beiden Punkte sind ja so Punkte, über die man ungern eigentlich in der Gemeinde spricht, über Furcht Gottes und über den Satan. Und das ist eben jetzt hier die zweite Botschaft, dass der Satan erwähnt ist. Und das tut man im Grunde genommen heute eigentlich nicht mehr. Wenn man vom Satan spricht, dann sagt man, man spricht vom Bösen. Oder man spricht vom Bösen als Sache oder vom Bösen als irgendeine diffuse Macht. Und jetzt plötzlich merken wir hier, dass die Bibel von einem persönlichen Teufel, dem Satan also spricht. Und ich denke, daran sehen wir also den völligen Bankrott des menschlichen Denkens. Dass der Mensch eben nicht nur nicht an Gott glaubt, sondern auch nicht an den Satan. Was vom Denken her natürlich konsequent ist. Und jetzt merken wir hier, dass die Bibel in einer ganz schlichten, einfachen, aber doch in einer deutlichen Sprache eben sagt, jetzt mal auf dieses Beispiel hier bezogen, Ananias und Sapphira, nicht wahr, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Nicht ein Mensch oder Gott. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Liebe Geschwister, das ist eben kein idealisierter Bericht hier. Hier wird neben dem Guten, das es wirklich in der Gemeinde gab, und das haben wir gesehen so in den ersten vier Kapiteln, was für ein wunderbares Bild diese Gemeinde abgegeben hat. Aber hier wird eben auch schonungslos das Schlechte wird eben also mitten in ihr berichtet und wird aufgedeckt. Und bitte denken wir nur nicht, dass Ananias, obwohl ja jetzt von diesen beiden hier die Rede ist, glauben Sie bitte nicht, dass nur Ananias und Sapphira die schwarzen Schafe, dass nur sie das Randproblem in der Gemeinde gewesen sind. Das liest man manchmal so aus den Auslegungen auch heraus, dass die also dann sagen, ja, die Gemeinde war super, und wie das eben halt so in einer Gemeinde ist, da gibt es auch so einen dunklen Rand und den muss man halt chirurgisch ausmerzen und dann läuft das wieder mit der Gemeinde. Nur wenn wir erstmal anfangen, den dunklen Rand auszumerzen, chirurgisch auszumerzen, dann werden wir schnell feststellen, wie sich die Reihen lichten. Und dann bleiben zum Schluss noch ein paar super Heilige übrig, die das auch noch nicht verstanden haben, aber der größte Teil, der ist chirurgisch in Anführungsstrichen ausgemerzt. Nein, liebe Geschwister, der Satan ist in der Gemeinde. In der Gemeinde findet diese große Schlacht statt. Auf der einen Seite der Heilige Geist, auf der anderen Seite der Satan. Und beide wirken in uns. Der Heilige Geist wirkt in uns, Satan wirkt in uns und beide wollen uns wegziehen. Das müssen wir begreifen. Und das geschah damals auch in der Urgemeinde. Und ich denke, wer das nicht begreift, der kennt sich selbst doch nicht ganz genau. Dass wir das wirklich sehen, der Satan ist in der Gemeinde. In der Gemeinde findet diese große Schlacht statt. Zwischen Licht und Finsternis und wie die Bibel das auch immer ausdrückt. Hier zwischen Heiliger Geist und Satan. Und der Satan tritt ja in den verschiedensten Spielarten auf. Und das Tragische ist, denke ich, dass wir uns manchmal auf Spielarten des Teufels konzentrieren, die für unser geistliches Leben ja überhaupt keine Bedeutung haben. Natürlich wissen wir doch, dass mit dem Satanischen auch viel Okkultes verbunden ist, aber das ist doch im Durchschnitt nicht unser Problem. Und natürlich wissen wir doch auch, dass der Satan ganz ordinär und ganz vulgär auftritt in allen Bereichen der menschlichen Existenz. Aber das ist doch eigentlich im Durchschnitt auch nicht unser Problem. Und natürlich wissen wir doch auch, dass der Satan uns immer abziehen will, wieder hinein in die Welt des alten Lebens. Und natürlich wissen wir doch auch, das ist doch eine Grundtaktik des Feindes, dass er immer wieder Misstrauen sehen will, zwischen Gott und dir und untereinander. Das wissen wir doch alles. Aber manchmal merken wir gar nicht, dass sich der Feind eben auch ein ganz, ganz, ganz frommes Gesicht geben kann. Und dann sagen wir plötzlich hier, was diese Geschichte anbetrifft, naja gut, ist ja nicht ganz so schlimm, gut, die beiden haben halt gelogen und der Satan wird auch als der Vater der Lüge genannt und wir wissen, dass die Menschheitsgeschichte nach 1. Mose 3 auch mit einer Lüge begonnen hat sozusagen, aber gleich in diesem Zusammenhang davon von Satan zu sprechen, nur weil die so knapp an der Wahrheit da vorbeigeschledert sind, da gibt es doch noch viel, viel, viel schlimmere Sünden. Das ist hier noch eine Sünde, die man vielleicht noch halbwegs verstehen kann. Und so argumentiert man dann und merkt gar nicht, dass der Satan sich eben auch ganz fromm geben kann. Und dass wir uns dann manchmal auf Spielarten des Feindes konzentrieren, die für uns wirklich gar keine Bedeutung haben. Aber das ist eben auch wiederum diese Taktik des Feindes. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch dieser Punkt wirklich einmal in der Gemeinde behandelt wird. Oder in einer Predigt behandelt wird, eben Gemeinde und der Satan, worüber man heute so ungern spricht. Denn wir müssen ja bedenken, was wollten denn die beiden eigentlich erreichen mit ihrer Lüge? Warum haben die überhaupt gelogen? Und ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, die wollten im Grunde genommen so sein wie Barnabas, aber letztlich ja ohne eigentlich dieses Leben des Barnabas zu führen. Und das war eben diese große Tragik der beiden. Und das musste eben schief gehen, weil sie nämlich damit in ein Thema hineingerutscht sind, das satanisch ist. Sie haben damit sozusagen die Spur der hundertprozentigen Gnade und damit auch des Lebens aus hundertprozentiger Gnade haben sie verlassen. Nicht? Und sind damit wieder so, das kennen wir ja auch so ein wenig aus unserem Leben, und sind damit wieder so in diese alte Religionsspur wieder zurückgefahren, so in dieses alte persönliche Dienstleistungssystem. Nicht, man muss also voreinander etwas darstellen, man muss vor den anderen etwas darstellen, ich muss dann meine Punkte sammeln und da muss Anerkennung sein. Und ich merke gar nicht, wie ich in diesem Moment Jesus Christus verlasse, ihn und seine Gnade entehre. Und das ist eben dieses Satanische daran. Das müssen wir ganz klar sehen. Und deswegen sagte ich ja, der Kampf findet in der Gemeinde statt. Der Satan ist in der Gemeinde. Erinnern wir uns an den 2. Korintherbrief, in dem der Apostel Paulus über 2 Kapitel eine Kollektenpredigt hält. Und was ist der Sinn dieser Kollektenpredigt gewesen? Wenn du nicht aus reinem Herzen gibst, dann sagt der Apostel Paulus nicht, dann gib mir trotzdem das Geld, sondern dann lass es sein. Warum? Genau deshalb, was ich vorhin erklärt habe. Weil man nämlich dann wieder auf diese alte Religionsschiene abrutscht. Und genau das ist das Satanische. Und es gibt noch einen wunderbaren Text in der Bibel, der das noch viel, viel deutlicher macht. Kennen wir alle, 1. Korinther 13, dieses hohe Lied der Liebe. Da bekommen alle 3 christlichen Gruppen ihr Fett ab. Die Charismatiker, die Dogmatiker und die Diakoniker. Und da sagt der Apostel Paulus, nimmt er sich zuerst die Charismatiker vor und sagt zu denen, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Dann kommen die Dogmatiker dran. Und wenn ich weissagen könnte und wollte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann kommt schließlich noch die Diakonikerabteilung und da lassen Ananias und Sapphira ganz herzlich grüßen. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließ mein Leib verbrennen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und ich denke, es ist gut, dass die Bibel das so klar und deutlich sagt, dass sie hier in keinster Weise etwas beschönigt, nichts bagatellisiert, sondern dass sie das ganz klar und deutlich sagt, wie es ist. Und das ist das Zweite, was wir wirklich also mitnehmen dürfen. Einmal, dass wieder diese Gottesfurcht wieder da ist in der Gemeinde, diese spezielle Gottesnähe. Und dass wir auch wirklich begreifen, der Satan ist in der Gemeinde und da findet die Schlacht statt. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und den letzten Punkt behandeln, Gemeinde und der Geist. Jetzt könnten natürlich viele sagen, endlich kommt mal ein Punkt, den man wirklich mit Gemeinde in Verbindung bringen kann. Gemeinde und Heiliger Geist, das passt irgendwie. Und hier ist ja in mehrfacher Weise von dem Geist die Rede. Ihr habt den Heiligen Geist belogen, heißt es mal. An anderer Stelle, ihr habt den Geist des Herrn versucht. Oder ihr habt in einer etwas anderen Weise, ihr habt Gott belogen. Also hier taucht in mehrfacher Weise der Heilige Geist auf. Und was ist denn da passiert, dass sie den Geist belogen haben? Was hatten sie denn bei ihrem Tun nicht im Blick? Ich denke, sie hatten nicht im Blick, dass auch ja, bei uns der Fall sein kann und das eigentlich immer daraus resultiert, weil wir so unheimlich vom Menschsein geprägt sind, dass wir diese Vertikale nicht mehr im Blick haben. Dass uns die Vertikale eben verloren gegangen ist. Und ich denke, das ist gerade so auch das Problem der heutigen Welt, der heutigen Generation, dass sie diese Vertikale eben nicht mehr im Blick hat. Nicht, wir alle wissen, wir leben in einem Zeitalter des Materialismus, im Zeitalter der Information, des Wohlstandes und der Freizeit und des Komforts und so weiter. Nicht, es ist ein Zeitalter mit ihrer Wissenschaft und mit ihren Entdeckungen, die unheimlich diesseits eben orientiert ist. Und deswegen darf man sich also letztendlich nicht wundern, dass die Menschheit eigentlich mit ihrer Weisheit am Ende ist und alles, was sie irgendwie in Angriff nimmt, doch irgendwie scheitert. Oder wenn sie ein Problem gelöst hat, tauchen gleich 2, 3 neue Probleme wieder auf. Und Ananias und Sapphira, die sind in diesem Moment als Ehepaar, das ist ja auch dieses Erschreckende an diesem Geschehen, sie sind also als Ehepaar sind sie eine ganz ungute Verbindung eingegangen. Von einem nicht mit dem Heiligen Geist in diesem Moment erfüllten Herzen, und zwar mit einem ganz bösen Ziel, wirklich den Geist des Herrn zu versuchen. Da heißt es nämlich in Vers 9, warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Warum habt ihr solches in eurem Herzen vorgenommen? Ich hoffe, dass wir das Problem auch hier erkennen. Das ist also nicht ausschließlich ein intellektuelles Problem. Das ist also nicht ausschließlich ein Problem des Verstandes. Denn wenn es das wäre, dann könnten das sicherlich unsere Erziehungssysteme lösen. Nein, liebe Geschwister. Es ist etwas, das wesentlich tiefer und wesentlich stärker verwurzelt ist, das letztendlich im tiefsten Herzensgrund verankert ist. Und ich möchte diese Predigt also beenden mit einem Beispiel aus dem Alten Testament, das diesen Aspekt sehr, sehr deutlich macht. Und einer der ganz großen Männer des Alten Testamentes war sicherlich der König David. Ein Mann Gottes, der Gott ehrte. Ein Mann, der einen großen Sieg über Goliath errungen hat. Ein Mann, der wirklich auch das Königreich gefestigt hat. Ein Mann, der es zu einer Blüte geführt hat. All das steht da drin. Aber schauen wir uns ihn an, da steht er. Und das ist ja das Wunderbare an der Bibel, dass sie eben nichts verschweigt. Auch eben die andere Seite dieses Davids. Und dass die Bibel dann eben sagt, dass sich David eben des Ehebruchs und des Mordes schuldig gemacht hat. Nur, warum hat er denn so gehandelt? War das ein Verstandesproblem? Geschah das aus Mangel an irgendwelchen Erkenntnissen? Ich denke, dass solche Vermutungen absurd sind. Und der König David gibt uns im Grunde genommen ja selbst die Antwort. Er kommt selbst schließlich dahin, wo das eigentliche Problem liegt. Denken wir an den Psalm 51. Da sagt er es: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist es, liebe Geschwister. Es ist nicht ausschließlich ein Verstandesproblem. Es geschieht nicht ausschließlich aus Mangel an irgendwelchen Erkenntnissen. Sondern hier sagt es David uns ganz klar: Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David wusste also, wo das Problem also wirklich lag. Ja, das war diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Und wie schließen wir, liebe Geschwister? Ich denke, mit guter Furcht vor Gott. Das heißt, mit Respekt und Anerkennung vor dem lebendigen Gott. Und ich denke auch mit einer guten Distanz zum Satan. Und ich denke letztendlich auch mit einer ganz guten Verbindung von einem mit Heiligem Geist gefüllten Herz. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns, dass wir das wirklich in unserem persönlichen Leben beherzigen, dass wir wirklich einmal neu nachdenken über die Furcht Gottes, dass wir wirklich auch einmal neu nachdenken über den Satan, dass er wirklich in der Gemeinde herrscht und dass er da sein Unwesen treibt, dass wir das nicht vergessen, dass wir das nicht außer Acht lassen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.